Gott ihm zugewiesene Verantwortung wahrnehmen, sodass die Ältestenschaft die Aufgaben verrichten kann, für die sie eigentlich da ist. Zu dieser Entlastung gehört ganz praktisch die Unterstützung. Galater 6. Galater 6, Verse 6 bis 10. Wer im Wort unterrichtet wird, teile mit dem, der ihn unterrichtet, an allem Guten. Werdet nicht irregeleitet, Gott lässt sich nicht spotten, denn was immer ein Mensch sät, das wird er auch ernten, weil der, der auf sein Fleisch sät, vom Fleisch Verderben ernten wird. Aber der, der auf den Geist sät, vom Geist ewiges Leben ernten wird. Lasst uns aber im Wohltun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Lasst uns dann also, wie wir Gelegenheit haben, das Gute bewirken gegen alle, am meisten aber gegen die Mitglieder im Hause des Glaubens. Es beginnt also ganz praktisch in der eigenen Gemeinde, im eigenen Kreis, bei den Leitenden. Die Zusammenarbeit schließt auch die Gabenfeststellung ein. Die Aufgabe der Gemeindeleitung ist es, Begabung festzustellen und zu fördern. Und an dieser Stelle kann jeder Christ ein Stück mithelfen. Er kann Umschau halten und sich fragen, wo sind Begabungen, und da mithelfen, dass diese dann zum Einsatz kommen. So kann die Gemeindeleitung auch ein Stück entlastet werden. Wenn wir dieses nicht kennen, nun, dann können wir anfangen, es kennenzulernen, indem wir einfach beginnen, ganz praktisch auf diese Weise zu handeln. Alles in Liebe natürlich. Wir wollen nicht über Nacht andere Strukturen aufbauen. Wir müssen auch lernen, mit verkehrten Strukturen zu leben, die wir nicht ändern können. Aber wir können ein Stück biblisch handeln in unserem Bereich der Möglichkeit. Es ist auch wichtig, künftige Führungskräfte zu entdecken. Wenn wir Umschau halten, können wir feststellen, ob jemand Führungsbegabung hat, und dazu beitragen, diese zu ermutigen. Gemeinde sollte sich auch vertraut machen mit den Voraussetzungen für Älteste. Wenn es gilt, neue zu fördern oder solche, die der Herr dabei ist, zu begaben und anzuleiten, dann wollen wir solche ermutigen. Aber das bringt es mit sich, dass wir die Texte kennen, die von Voraussetzungen sprechen. Das ist gar nicht so schwer, so viele sind es auch nicht. Die Haupttexte sind zwei, aber es gibt noch andere, die zum Thema sprechen, sind etwas verstreut manchmal, aber die Haupttexte sind 1. Timotheus 3, der erste Teil des Textes, ist etwa Vers 8 vielleicht, und dann Titus Kapitel 1. Auch 1. Petrus 5 spricht zu diesem Thema. Natürlich setzt dieses voraus, dass wir einen Kreis von Christen haben oder eine Gemeinde, in der Christen zu Wort kommen dürfen. Wenn nur einer immer spricht, dann wird das etwas schwierig sein. Aber dennoch können Christen sich unter sich treffen und Gemeinschaft pflegen. Sie müssen nicht angewiesen sein auf Zusammenkünfte, wo nur einer spricht. Sie können Gemeinschaft pflegen auch zusätzlich in Familien, bei Besuch, geplant oder nicht geplant, Je nachdem, aber es gibt eine Unmenge von Möglichkeiten der Begegnung unter Christen, besonders heute, wo wir so viele Bewegungsmöglichkeiten haben. Wir sind also nicht mehr angewiesen, auf das eigene, im eigenen Haus zu bleiben oder in eigenen vier Wänden. Es gibt allerlei Möglichkeiten des Kontaktes, sogar per Telefon und E-Mail und so weiter. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten der Äußerung der Gemeinschaft mit anderen Christen. Und ist das gegeben, dann merkt man bald, wer zu was fähig ist und in welche Richtung es geht. Wenn wir alle mit dem Herrn leben, dann ist das gar nicht so schwierig, wie das sich manchmal anhört. Schwierig wird es, wenn wir bei unseren Strukturen verharren, aber wir können auch ein Stück an diesen Strukturen vorbei leben, wenn es sein muss. Also, Gemeinde sollte auch sich auch vertraut machen mit den Voraussetzungen für die Ältestenschaft, sodass sie fähig sein wird, zu urteilen, wann jemand in Frage kommt. Denn wenn Älteste auch nicht von der Gemeinde gewählt werden, so kann diese sich doch als Leib in irgendeiner Form dazu äußern. Alles natürlich in Liebe. Schwierig ist die Frage nur, wenn man sich nicht liebt, wenn man unbedingt seine Meinung durchsetzen will und so weiter. Wir müssen biblische Bilder, Strukturbilder vor Augen haben. Wir müssen unsere Schrift kennen und wissen, was die Bibel sagt. Und zweitens, von der Schrift her müssen wir auch fähig sein, mit dem Unvollkommenen zu leben. Nichts in dieser Welt ist vollkommen, nichts. Die Bibel zeigt uns nicht nur ein ideales Bild von Zusammenleben der Gemeinde Jesu. Sie zeigt uns auch den Weg, wie wir mit Unvollkommenem leben können. Das ist etwas, das viele nicht eingesehen haben oder auch nicht gesehen haben beim Lesen von Watchman Nees Buch Normales Gemeindeleben oder vielleicht das Buch Der normale Mitarbeiter. Gute Bücher an und für sich. Aber nehmen wir das an, das erste zuerst, das normale Gemeindeleben. Manch einer, der es gelesen hat, wollte vielleicht über Nacht jetzt das verwirklichen, weil er das für ungeheuer gut hielt. Aber das war nicht der Sinn der Sache. Watchman Nee selbst hat ein Vorwort dazu geschrieben. Ich befürchte, manch einer hat das Vorwort nicht gelesen. Das wollte Watchman Nee gar nicht. Er hat uns ganz einfach in schlichten Worten versucht zu zeigen, wie es im Neuen Testament aussah. Und wir müssen auch wissen, was das ideale Bild ist und auf welchen Wege wir zur Realisierung, zur Verwirklichung solcher Bilder kommen. Das muss auch eingesehen werden. Und wir werden auch ein Stück zu leiden haben, ohne dass wir Kompromisse machen. Meine Frau und ich haben Gemeinschaft in einer Gemeinde, in der es Pastoren hat, bezahlte Pastoren. Zwei, die Gemeinde ist nicht allzu groß, vielleicht 150, 200, ich weiß nicht wie viele. Eine Mitgliedschaft, formale Mitgliedschaft haben sie nicht. Gott sei Dank. Es ist ja einfach für uns da mitzuleben, mitzuarbeiten. Wir anerkennen die Christen dort, sie anerkennen uns. Wir anerkennen die Leitung, versuchen mitzuarbeiten, mitzuhelfen. Und ich denke, es macht schon etwas aus. Denn sie wissen ja, dass wir längere Jahre im Dienst gestanden sind. Und wenn wir ihre Leitung anerkennen, dann ist das eine Ermutigung, nicht nur für sie, sondern auch für die Gemeindeleitung. Das trägt zum Vertrauen bei, auch wenn nicht alles so abläuft, wie wir das gern gesehen hätten. Aber wenn wir lieben und dort mithelfen, wo wir können, kann mit der Zeit etwas geschehen. Es hat lange gebraucht, bis wir das Vertrauen der Geschwister gewonnen haben. Es war eine ganz neue Situation für uns und für sie. Die Gemeinde, der Name war uns fremd. Und sie hält sich auch etwas separat von anderen Gemeinden, was man bedauert. Aber es ist eine gute Schar von Christen. Und es hat auch seinen Schutz für sie, wenn sie sich etwas zurückhalten von anderen. Aber sie kommen gut miteinander aus. Es wird viel gesungen. Es ist viel Freude da und auch Gemeinschaft. Aber es ist nicht alles biblisch, was da abläuft. Das muss ich auch sagen. Aber man kann mit solchen Situationen leben. Natürlich sollte man auch lernen, wann man sich entfernen muss. Das ist ein Thema für sich. Auf dieses Thema will ich hier nicht eingehen. Auf das Thema will ich eingehen in Fretikon, in dem Seminar dort, das in einer Woche von gestern wurde. Es wird der 8. November sein, oder? Was ist heute? Welches Datum haben wir heute? Der 26. Dann sind es zwei Wochen, ja. Nee, dann sind es in zwei Wochen. In der Fretikon mit Thomas Jettel. Da will ich über die Gemeinschaft der Gläubigen sprechen und die verschiedenen Aspekte dieser Gemeinschaft. Mit wem hat man Gemeinschaft, mit wem nicht und so weiter und wie. Das ganze Gebilde dieses Themas. Da kommt so etwas ran. Ich kann nicht alle Themen besprechen, die ich hier vielleicht anreiße. Das kann vielleicht irritieren bzw. unruhig machen, aber lernen wir auch mit dieser Unruhe zu leben. Ich muss mit vielen unbeantworteten Fragen leben. Ich habe einen ganzen Stapel von unbeantworteten Fragen. Ich begrüße es, wenn Sie sich melden bei mir. Ich bin bereit zu antworten oder Antwort zu geben. Gerne. Aber es muss gelernt werden, mit Unvollkommenheiten zu leben. Das ist nicht leicht. Besonders wenn man etwas idealistisch gesonnen ist, wie das meine Not ist. Nun machen wir weiter. Zusammenarbeit in der Entdeckung nicht nur von Begabung, sondern von Dienstmöglichkeiten. Das ist eine willkommene Tätigkeit. Wo können wir dem Herrn dienen? Kann man Krankenbesuche machen? Manche junge Leute tun sich zusammen und singen für kranke Leute in Krankenhäusern oder Altenheimen und so weiter. Ein sehr schöner Dienst. Vielleicht gibt es Möglichkeit, ein Zeugnis weiterzugeben oder auf der Straße oder sonst wo. Es gibt so viele Möglichkeiten, das Evangelium zu sagen. Und wenn wir solche Dienstmöglichkeiten erkennen, nun wollen wir sie weitergeben. Vielleicht ist jemand, der mitmacht. Vieles kann spontan organisiert werden. Manches muss auf längere Sicht geplant werden. Manches kann ganz schnell bewerkstelligt werden. Aber haben wir offene Augen für Dienstmöglichkeiten für unseren Kreis von Gläubigen. Die Bibel spricht von einem Zurechtrücken. Zum Beispiel es gibt zwei Stellen. 2. Timotheus 3. Die letzten zwei Verse. Alle Schrift ist Gott gehaucht und nütze zum Lehren, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes gerüstet sei. Das Wort wird in der Chiropraktik gebraucht. Zurechtrenken, zurechtrücken. Wenn zwei Glieder nicht aufeinander eingestimmt sind, beim Finger oder zwischen Finger und Hand, ich habe es selbst erlebt, nur natürlich, dann ist es schwierig, dann funktionieren die Glieder nicht. Und dann müssen sie vielleicht von einem Chiropraktiker oder einem Arzt oder einer Krankenschwester etwas gezogen werden, wenn es eine einfache Angelegenheit ist, sodass sie wieder zueinander passen. Und manchmal muss man zwei Gemeinden oder zwei Christen ein bisschen auseinanderziehen, bis sie wieder Lust haben zueinander und dann zusammenkommen lassen. Und die Sehnen muss man stärken, damit es wieder heilt und eine gesunde Zusammenwirkung gibt. Das kann das Wort Gottes bewirken. Und die Ältesten sollen dieses Wort Gottes sagen und jeder von uns kann es sagen und so beitragen zum Zurechtrücken von Christen, sodass jeder funktionsfähig gemacht wird, damit der Mensch Gottes gerüstet und funktionsfähig sei. Und noch einmal wird das Wort gebraucht: zu jedem guten Werk wohl ausgerüstet und funktionsfähig gemacht. Das ist der Sinn dieses Wortes. Die zweite Stelle ist Ende des Hebräerbriefes. Da gebraucht der Hebräerschreiber diesen Ausdruck. Vers 21, Kapitel 13, Vers 21. Jesus, unseren Herrn, der mache euch heil und tüchtig in jedem guten Werk, funktionsfähig. Das tut Jesus, der gute Hirte, das Haupt des Leibes, das Haupt der Glieder. Aber jedes Glied kann dazu beitragen, dass jeder seinen Platz findet und einen guten Dienst tun darf. Wir gehen einen Schritt weiter. Die Schrift lehrt, dass jeder Christ ein Mitarbeiter ist, wenn sie behauptet, dass jeder Christ auch ein Evangelist sei. Wir haben einen Dienst, nicht nur innerhalb der Gemeinde, sondern zusammen mit anderen Christen nach außen hin. Folgende Verse möge man berücksichtigen. Römer Kapitel 1. Römer 1, Vers 5. In Vers 4 sprach er von Jesus Christus und auf diesen nimmt er Bezug in Vers 5, wenn er sagt: durch den wir Gnade und Apostelschaft empfingen, durch Jesus Christus haben wir Gnade bekommen. Nun, wenn wir Christen sind, stimmt das. Wir sind begnadigt. Aber wer Gnade bekommen hat, hat auch ein zweites bekommen, eine Aufgabe. Nicht nur die Gabe der Gnade Gottes, sondern die Aufgabe, von dieser Gnade zu erzählen. Und das ist Apostelschaft oder Missionarsdienst, Missionsdienst, Sendungsdienst. Jeder Christ ist Missionar, jeder Nicht-Christ ein Missionsfeld. Als Motivation können folgende Verse dienen. Die Apostelgeschichte 13. Apostelgeschichte 13, dort Verse 46 und 47. Apostelgeschichte 13, 46. Aber Paulus und Barnabas sagten frei öffentlich: euch musste zuerst das Wort Gottes gesagt werden. Nun ihr es aber von euch stoßt und achtet euch selbst nicht wert des ewigen Lebens, siehe, so wenden wir uns zu denen aus den Völkern oder in den Völkern. Denn also hat uns der Herr geboten: ich habe dich, den Heiden, zum Licht gesetzt, dass du das Heil seist bis an das Ende der Erde. Und wenn ich den Text in Jesaja 49 verstehe, dann bezieht er sich in erster Linie auf Jesus. Aber Paulus scheint anzunehmen, dass der, der mit Jesus verbunden ist, der sich durch ihn retten ließ, dieselbe Aufgabe bekommt, die Jesus hat. Das heißt, Jesus wird zum Licht gesetzt für die Heiden, für die Menschen in den Völkern, durch seinen Leib, durch seine Nachfolger, über sie. Deshalb kann auch Jesus sagen: so wie der Vater mich sandte, so schicke ich euch. Wir werden von ihm geschickt in die Welt, so wie er in die Welt gesandt wurde. Ich gebrauche zwei verschiedene Wörter, weil Jesus zwei verschiedene gebraucht hat. Apostello und Tempo. Das eine ist das formale Senden für einen besonderen Auftrag, ein größeres Wort. Tempo ist das nähere Wort, schicken für eine kurze Strecke vielleicht. Wir haben nicht den großen Auftrag, den Jesus hatte, aber einen ähnlichen. In Maß haben wir einen kleineren Auftrag, auch Gesandte zu sein in die Welt. Und wir wollen diesem Auftrag nachkommen. 1. Petrus 3, Vers 15. Seid immer bereit, allerdings mit Sanftmut und Furcht, seid immer bereit zu einer Verteidigung vor jedem, der um einen Grund bittet, ein Wort über die Hoffnung in euch. Habt dabei ein gutes Gewissen, denn das wäre hinderlich. Ja. Der Wandel muss stimmen. Das gehört zur Vorbereitung, zur Bereitschaft. Ansonsten auch Bereitwilligkeit, Jesus zu verteidigen in der Welt, wo jemand nach einem Grund fragt, über die Hoffnung, die in uns ist. Dieses Wort Hoffnung scheint vorauszusetzen, dass wir zuvor Zeugnis abgelegt hatten, bevor die Frage kam von unserem Gegenüber. Wir sind frei gewesen in unserem Zeugnis und haben von unserem Herrn gesprochen und dass er uns in den Himmel bringt und dass wir die Hoffnung des ewigen Lebens haben. Und wenn er ein Suchender ist oder wenigstens einigermaßen offen, kann er dann zu dieser Frage kommen, ja wieso hast du diese Gewissheit und so weiter. Wie kommt man dazu, je nachdem die Frage lautet? Und dann können wir etwas Näheres sagen über das, was wir angesprochen hatten. Aber wir sollten immer bereit dazu sein. Ich bin nicht immer bereit gewesen. Ich muss immer wieder noch an einige Fälle denken, wo ich nicht imstande war, den Mund aufzutun für den Herrn Jesus. Und diese Personen sind heute in der Ewigkeit. Der Herr Jesus vergibt Sünde, aber es kann einem ganz schwer nachgehen, wenn man Gelegenheiten versäumte. Eine andere Stelle, Philipper Kapitel 2. Philipper Kapitel 2. Die Verse 15 und 16 anfangen. Man sollte auch hier Vers 14 hinzuziehen. Denn 14 ist die Vorbereitung für Vers 15. Tut alles ohne Murren und Bedenken. Das ist eines der schwersten, oder nicht schwersten, sondern der vielleicht der verbreitetsten Sünden der Christen, dass sie unzufrieden sind. Murren. Murren über ihr Los in Gegenwart von anderen. Oder murren über andere in deren Gegenwart oder auch nicht in deren Gegenwart. Wie es auch sein mag, sie murren, äußern ihre Unzufriedenheit über etwas. Das ist gefährlich, sehr gefährlich. Wissen Sie warum? Wegen Römer 8, Vers 28. Was lehrt Römer 8, Vers 28? Das ist eines der bekanntesten Verse. Alles dient zum Guten denen, die Gottliebende sind. Wie ein Mosaikbild. Jedes Steinchen füllt seinen Platz aus. Jeder Tag, jedes Wetter, jeder Umstand, jede Führung, jede Fügung, jeder Mensch, der in mein Leben kommt, ist ein Stück Führung Gottes zum Guten hin. Es gibt nichts Böses von dort her gesehen. Es mag mir böse scheinen wie, Jakobus sagt, es mag mir nicht Freude bereiten. In dem Sinne ist es nicht angenehm, aber es ist gut, gut für mich. Und deshalb sollte ich nicht murren, ich sollte nicht unzufrieden sein, ich sollte keine Bedenken und Zweifeln haben, ich sollte Vertrauen haben zum Herrn. Und alles dieses ist Vorbereitung für Zeugnisdienst. Denn ein Christ, der in einer murrenden, unzufriedenen Stimmung ist, wird schwerlich Freudigkeit haben zum Zeugnis ablegen. Wovon kann er noch sprechen? Die Welt ist ja düster. Ja? Der Ausblick ist düster, Jesus hilft nicht und so weiter. Es hat keinen Sinn, Christ zu sein, oder? Ja, so weit wollte ich nicht gehen. Nun bitte, dann tu nicht den ersten Schritt dahin. Ja? Dann hör einmal gründlich auf mit Murren. Wollen wir einmal diese Sünde hinter uns lassen? Die Sünde der Unzufriedenheit. Und anfangen, dankbar zu sein und bereit sein, im Vertrauen, in Freude unserem Herrn gegenüber ein Zeugnis für ihn abzulegen. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr frei von Tadel und unlauterer Beimischung seid. Das ist die große Schwierigkeit der heutigen Zeit. Beimischung. Gottes untadelige Kinder mitten in einem krummen und verkehrten Geschlecht. Das ist die Welt, in der wir leben. Indem ihr offenbar seid wie Lichter in der Welt zu Nacht. An einem wolkenfreien Himmel, Sterne, Lichter in der Welt, in der dunklen Welt. So sollen Christen sichtbar sein in dieser Welt. Da halten das Wort des Lebens, die Fackel des Lebens in der dunklen Nacht. Das ist unsere Aufgabe als Evangelisten, als Boten des Evangeliums. Etwas ganz Praktisches für das Gespräch. Das Erste, wie schon angedeutet, wozu wir bereit sein sollten, ist das Zeugnis. Wir fangen an, von Jesus zu reden. Irgendwie, irgendwann, wo immer der Herr die Tür auftut. Übrigens, das Bild der Tür ist für mich eine große Hilfe gewesen. Paulus gebraucht es. Diese Tür kann ganz klein sein oder sie kann ganz wenig auf sein. Wir begegnen jemandem auf dem Arbeitsplatz, in der Schule, beim Einkaufen, spazieren gehen und wir fragen uns, ist hier eine Tür auf? Ja? Immer sich fragen. Und wenn eine Tür sich auftut, eine Möglichkeit, manche Leute sind da schneller, meine Frau und ich kennen eine Dame, die kann aus heiterem Himmel anfangen, von Jesus zu sprechen. Und das kommt auch an. Ja? Die Leute können es ihr abnehmen, sie ist so freundlich und so gutmütig. Nicht jeder von uns kann das, aber wir sollten vielleicht etwas freimütiger sein. Auf jeden Fall spricht die Schrift von Türen, die geschlossen sind oder die auch aufgehen. Und manchmal scheint sie auf zu sein und dann steigen wir ein und plötzlich geht sie wieder zu. Nun, dann wollen wir das respektieren. Dann wollen wir nicht die Tür aufschlagen oder aufdrängen. Aber wenn der Herr die Tür öffnet, wollen wir Zeugnis ablegen für unseren Herrn. Und wenn die Tür weiter aufbleibt, dann gilt es, einiges festzustellen. Einmal, wo steht mein Gegenüber? Ist er Christ oder nicht Christ? Und wenn ich das wissen will, muss ich natürlich wissen, was ein Christ ist und was ein Nicht-Christ ist. Und wie man Christ wird, darüber sollte ich mich informiert haben in der Heiligen Schrift. Dann, wenn ich das weiß, dann bin ich imstande, zu eruieren. Das heißt, ich kann einige Fragen stellen, mit Hilfe von denen ich versuche herauszufinden, wo er steht. Und wenn ich merke, er ist ein Christ, vielleicht ein Schwacher, dann ist meine Aufgabe ein Hirtendienst an ihm. Ich versuche ihn weiterzuführen, ihm zu helfen. Nicht einladen zu unserem Kreis, Das ist etwas, das die Bibel nicht kennt. Das ist aber die einzige Zeugnismöglichkeit oder Art, die viele Christen zu kennen scheinen. Ich stellte einmal eine Dame die Frage, die, als ich wohl etwas neu in der Gegend war, wie sieht es hier aus? Ist es schwer für Jesus Zeugnis abzulegen, so ungefähr, oder sind die Leute empfänglich? Ja, die lassen sich nicht gut einladen. Ja, das war nicht meine Frage gewesen, das habe ich aber nicht gesagt, aber das war nicht meine Frage, ob man sich einladen lässt. Wir brauchen nicht, wir sind nicht angehalten in der Schrift, Unbekehrte zu transportieren zu dem Ort, wo sie Gottes Wort hören sollen, sondern wir sollen transportiert werden. Die Bewegung wird von uns erwartet, nicht von anderen, damit er eine Strecke zurücklegt, bevor er das Evangelium hören kann. Er darf ruhig bleiben, wo er ist. Er muss zu keiner Veranstaltung kommen. Zu keiner. Schön ist es, wenn das eine Möglichkeit ist. Es ist nicht verkehrt, einzuladen. Nur Vorsicht. Geben wir Unbekehrten nicht den Eindruck, dass das notwendig ist, um in den Himmel zu kommen. Aber gerade diesen Eindruck haben doch die meisten Nichtchristen, oder? Sehr viele. Die haben den Eindruck, hier wird geworben für einen Kreis, für einen Verein. Und das kennen sie in ihrer Welt. Und das schalten sie sofort ab. Nichts fordern, grundsätzlich, nichts. Geben, geben, geben. Ich habe eine gute Nachricht für Sie. Ich habe etwas Schönes zum Lesen. Es hat mir geholfen. Vielleicht ist es eine Hilfe für Sie. Ja? Wie immer auch. Wir versuchen festzustellen, ist er Christ, ist er nicht Christ. Je nachdem können wir dann weitermachen. Ist er nicht Christ, dann versuchen wir, ihn auf Jesus aufmerksam zu machen. Dabei gibt es manch eine Hilfe für die, die hier Bibelschüler sind. Nun, ich hoffe, dass, ich nehme auch an, dass hier das gerade gelernt wird, wie man dann Menschen zu Jesus führen kann. Etwas ganz Praktisches gehört weiter zu der Entlastung der Gemeindeführung. Wie schon gesagt, wenn wir evangelisieren, dann nehmen wir eine ganze Menge ab, denn die Gemeindeleitung hat es nicht nur als Aufgabe, die Herde zu betreuen, sondern auch Verirrten nachzugehen, obwohl das nicht die Hauptaufgabe eines Hirten ist. Es ist die Hauptaufgabe eines Evangelisten. Und dennoch, jeder Gemeindehirte will auch Verlorenen nachgehen. Und bei dieser Aufgabe können Christen in der Gemeinde entlasten, indem auch sie treue Zeugen sind für Jesus Christus. Aber eine ganz praktische ist die Gastfreundschaft. Damit tun sich einige Kreise schwer. Manche bringen einen in einem Hotel unter. Nun, das ist sehr nett von Ihnen, aber meine Frau und ich bleiben auch gern in Privathäusern und das ist nicht immer möglich. Meistens ist es möglich und da erlebt man sehr schöne Gemeinschaft, sehr verschiedenartige Begegnungen, sehr schöne Begegnungen und das ist ein großer Segen für den Gast, aber ich kann aus Erfahrung sagen, von meiner eigenen Familie her, dass es auch ein Segen ist für die Gastgeber. Meine Eltern waren grundsätzlich Freunde von Missionaren und haben manch einen Missionar oder eine Missionarin im Haus gehabt. Das war ein Segen für unsere Familie, überhaupt in unsere Gemeinde. Sie beschränkte sich nicht auf Boten des Evangeliums, die gerade zu unserer Benennung gehörten, sondern hatten ein weites Herz. Überhaupt mein Vater hat ein weites Herz. Für Christen anderer, etwas anderer Färbung oder Überzeugung. Konnte man die in Beten Gemeinschaft haben? Der ist für mich ein Leitbild gewesen. Und wahrscheinlich ist es nicht von ungefähr, dass ich dieses weite Herz gewonnen habe für Gottes Gemeinde. Die Ältesten, von denen wird es erwartet, dass sie gastfreundschaftlich sind, aber auch für Christen in der Gemeinde nach Römer 12, Vers 13 dass sie Gastfreundschaft üben. Natürlich beginnt das in der persönlichen Begegnung mit anderen. Ja, wie ich schon sagte in diesen Tagen, wie nahe darf jemand mir kommen? Noch einige Punkte, bevor wir für den heutigen Morgen abschließen. Wollen wir unsere Hirten nicht in Versuchung bringen? Petrus sagt einmal etwas sehr Wichtiges, was das Geld betrifft. Verkündiger des Evangeliums werden nicht immer freigestellt. Viele müssen ihr eigenes Brot verdienen, aber manche haben die Gelegenheit, vollzeitig dem Herrn zu dienen, weil andere sie an dieser Stelle entlasten. Aber an dieser Stelle wollen wir vorsichtig sein, dass wir Hirten nicht in Versuchung bringen. Manch ein Hirte ist hier gescheitert, weil er nicht genug zum Leben hatte und dann kam die Versuchung, auf die eine oder andere Art doch zu einer Möglichkeit zu kommen, etwas mehr auf den Tisch zu bringen oder etwas mehr zu Hause zu haben und die Frau zu entlasten in ihren Aufgaben. Das ist eine unnötige Versuchung. Er sollte nicht ihr erliegen, das ist klar. Er sollte stark genug sein. Und wollen wir ihn unterstützen im Gebet und ihn ermutigen. Aber wie Paulus auch sagt, wenn er an die Galater schreibt, dann wollen wir ganz praktisch da mithelfen, sodass er nicht dieser Versuchung erliegen muss. Nun, hier können wir wieder Zäsur machen und für heute bis heute Abend abschließen. Wie gesagt, wenn Fragen da sind, darf man sie schriftlich einreichen. Vielen Dank.